Rohrfunk, der Unternehmenspodcast der Sanierungstechnik Dommel.
Online-Jobportale, Personaldienstleister oder doch lieber die klassische Printanzeige? Wie kann ich mein Unternehmen für potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichtbar machen? Fragen, mit denen sich heutzutage die meisten Unternehmen befassen. Denn die Konkurrenz ist groß und Recruiting hat es in unserer digitalisierten Zeit in sich. Über diese Herausforderungen und mögliche Lösungsansätze sprechen wir heute mit Jan Randy. Er ist Gründer und Geschäftsführer der JR Consulting GmbH. Hier unterstützt er und begleitet mittelständische Unternehmen bei Potenzialanalysen, Recruiting und Onboarding. Außerdem begrüße ich auch Benedikt Stentrup, Geschäftsführer der Sanierungstechnik Dommel GmbH. Ja, Benedikt, du warst vor kurzem bei Jan zu Gast in seinem Podcast CEO Deep Dive. Jetzt sind wir natürlich neugierig. Woher kennt ihr euch eigentlich und worüber habt ihr in dem Podcast gesprochen?
Jan hatte mich über LinkedIn angeschrieben. Und dann, ich meine, da kriegt man ja sehr viele Werbekontaktierungen. Ich habe da mal geguckt, was Jan so, für welche Themen er steht und was er sonst so für Content online hat und fand das durchaus spannend und habe mir dann auch Folgen von seinem CEO Deep Dive Podcast angehört, wo man also ein bisschen hinter die Kulissen des Unternehmertums blickt. Und was ich da sehr gut fand, war, es ging nicht nur um die Sonnenseiten, wie toll das ist als Unternehmer, sondern eben auch um Probleme, Sorgen, Ängste, also mal so ein, ja, die Licht- und Schattenseiten des Unternehmertums und das hat mir gut gefallen. Und da habe ich gedacht, die Themen, für die Jan eigentlich steht, die passen auch hervorragend in unseren Rohrfunk, weil ja letztlich das Thema, woher bekomme ich das richtige Personal, betrifft ja nicht nur die Kanalsanierungsbranche, sondern viele Branchen und ja, deshalb sitzen wir heute hier in dem Kreis.
Ja, Jan, jetzt, wenn man sich bisschen mit dir befasst, dann stellt man fest, du sagst selber, du bist jetzt kein Personaldienstleister und kein Headhunter. Was seid ihr denn?
Am Ende des Tages sind wir eine Unternehmensberatung, die Fachkräftemangel auf vier verschiedene Arten und Weisen löst. Also es gibt vier verschiedene Hebel. Das eine ist das aktive Recruiting, das andere ist die Omnipräsenz als Arbeitgeber am generellen Markt natürlich. Weil man kann auch eben Bewerber anziehen, ohne dass man jetzt aktiv dafür werben muss. Das dritte ist, dass man Prozesse und Systeme schafft, die dazu führen, dass ich die Einarbeitungszeit beispielsweise verkürzen kann, drastisch. Und natürlich auch die Mitarbeiter, die neuen Mitarbeiter einarbeiten, wiederum in produktive Arbeit stecken kann. Oder viele sagen dann auch irgendwie umsatzproduzierende Aktivitäten. Und das letzte ist, dass man die Fluktuation senkt. Also Mitarbeiter binden, führen, halten, so, das sind so die vier Hebel, die wir machen und wo wir halt Unternehmen dahingehend unterstützen, dass sie das auch sehr, sehr schnell, also innerhalb von wenigen Monaten bei sich etablieren können und dann auch sich abheben vom Markt.
Mhm. Benedikt, die Sachen sind hier grundsätzlich als Komponenten ja nicht fremd. Also ein bewusstes Auseinandersetzen mit der Thematik ist ja schon mal der Beginn, das überhaupt aufzubauen. Wo glaubst du, in welchen Bereichen seid ihr da schon besonders gut unterwegs und welche, also fangen wir vielleicht einfach mal mit dem klassischen Recruiting an. Was macht ihr da?
Also wir sind tatsächlich noch sehr stark analog unterwegs oder nutzen auf jeden Fall die Kanäle alle sehr konsequent. Das geht also los, dass wir hier über unsere Schulkooperation in die Schulen gehen, um uns da um Auszubildende bemühen. Wir sind auf Ausbildungsmessen. Wir haben das klassische Mitarbeiter-Werben-Mitarbeiter-Konzept, wo also jemand, der uns den passenden Kandidaten vermittelt, dann eine kleine Prämie kriegt hier aus dem Kollegenkreis. Wir haben an unseren Baustellen Bauzaunbanner, die auf unsere Stellenangebote hinweisen. Wir haben Fahrzeugbeklebung, wo es draufsteht. Also da denke ich, nutzen wir alles, was geht. Und wenn es um konkrete offene Stellen geht, nutzen wir auch verschiedene Online-Kanäle, also sowohl klassische Online-Stellenanzeigen, wie aber auch, haben wir auch schon Social-Media-Kampagnen gemacht. Aber omnipräsent sind wir da noch nicht. Also da würde ich sagen, das
kriegen wir auch noch hin.
Ja, genau, da freue ich mich auf das Gespräch, weil ich wahrscheinlich wieder drei Ideen mit rausnehme, die wir dann noch besser machen können. Also ich denke, wir haben eine Arbeitgebermarke geschaffen in den letzten Jahren, aber an der Präsenz auf allen Kanälen können wir sicherlich noch arbeiten.
Aber das ist ja wiederum eigentlich der Punkt, der die Idealvoraussetzung ist, weil die meisten Arbeitgeber da draußen, das ist völlig, wir sind in über 13 Branchen tätig, die bekommen es nicht hin oder schaffen nicht diese Brücke zu schlagen zwischen, was bringt es mir denn in ein ein Medium zu investieren und egal, ob das jetzt Point of Sale ist, also wie sprich jetzt meine Autoaufkleber oder in Schulen zu gehen, wenn sie nicht sofort den unmittelbaren Return of Invest sehen, sei es von Zeit oder von Geld. Und dadurch, dass es bei euch offline funktioniert, habt ihr eigentlich schon eine Blaupause, die man dann in der Regel auch auf online übertragen kann. Zwar nicht 1:1, aber das ist genauso unsere Smartwatch, die wir haben. Das war früher die Taschenuhr. Ja, unser heutiges Internet war früher das Fernsehen und davor war es das Radio. Also die Historie wiederholt sich einfach immer nur und daraus kann man eigentlich mal sehr, sehr schnell die Marketingstrategien ableiten.
Das heißt, bei euch der Prozess baut auch aufeinander auf.
100%. Also ich sage immer, also bestes Beispiel ist ein Unternehmen, was jetzt gerade auf den Trichter kommt und sagt, wir wollen jetzt Employer Branding machen. Wir wollen jetzt einen Imagefilm. Manchmal gesagt, okay, ich bin früher Fotograf und Videograf gewesen, ich habe Imagefilme gemacht, ich habe teilweise Garagentore auf und zu gefilmt auf Messen, weil die das unbedingt wollten, die Kunden. Und ich habe halt gesagt, ja, okay, mache ich. Aber ich habe halt nicht hinterfragt, ob das jetzt wirklich was bringt. Und Fakt ist halt nun mal, dass die meisten Unternehmen aus einem Gefühl heraus handeln, sagen, sie glauben, dass das jetzt gut ist. Also sie glauben, dass das jetzt funktioniert. Aber nur weil ich etwas glaube, heißt das nicht, dass es wirklich funktioniert. Und deswegen, bestes Beispiel, wenn man jetzt eine Employer-Branding-Kampagne macht, dann funktioniert das schon. Das heißt, man wird bekannter. Aber die eigentliche Absicht dahinter ist ja in der Regel, ich will bekannter werden als Employer, als Arbeitgeber, weil ich ja Mitarbeiter auf mich aufmerksam machen möchte. Aber ich will sie nicht nur aufmerksam machen, ich will, dass sie sich bei mir bewerben. Und dann gehen die Leute in den Bewerbungsprozess. Warum mache ich jetzt Anführungsstriche? Weil die gehen dann auf die Webseite und da fängt an, der Prozess zu bröckeln. Weil dann verlangt man noch einen Lebenslauf, dann verlangt man noch ein Bewerbungsanschreiben. Noch schlimmer, die wollen es postalisch oder über irgendeinen Recruiting-Prozess, wo man sich vorher erst registrieren muss. Und es gibt ja wirklich auch, manchmal zu Recht, manchmal nicht zu Recht, Leute, die sagen, ich gebe doch jetzt nicht vorher irgendwelche Daten von mir an, du kriegst sie in meinem Lebenslauf. Ja, aber ich melde mich doch jetzt nicht irgendwo an und dann noch im Newsletter oder sonst irgendwas. Das heißt, das sind alles so Punkte, wo Traffic wegbrechen kann und das kann man optimieren. Das heißt, wenn ich jetzt mit Employer Branding anfange, würde mir hinten raus ganz, ganz viel Traffic an Potenzial wegbrechen, weil mein Recruiting-Prozess nicht optimiert ist. Also deswegen ist es schon so, dass ich sage, bevor du Employer Branding machst, brauchst du erstmal einen vernünftigen Recruiting-Prozess, wo die Leute schnell durchgeschleust werden, gar nicht abwertend, aber wo sie sich schnell bewerben können, wo sie aber auch vorqualifiziert werden, weil der meiste Traffic online, also die meiste Internetnutzung kommt ja nur noch über das Smartphone. Aber was haben die Leute in der Regel nicht auf ihrem Smartphone drauf? Ein Lebenslauf. Bewerbungsanschreiben.
Eingescannte Zeugnisse.
Ja, genau. Ja, das kann man ja alles später machen. Heutzutage geht es in vielen Bereichen, wo Arbeitnehmermärkte herrschen, nur noch darum, möglichst schnell Kontakt herzustellen, möglichst schnell den Lead zu haben. Wenn ich dann mal den Kontakt habe, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse, die groben Qualifikationen, wir qualifizieren die Leute genauso vor, aber das funktioniert halt innerhalb von 3 Minuten statt eine halbe Stunde im Hinsatz, um meinen Lebenslauf zu aktualisieren. Und das Ding ist halt auch, das wird ja bei euch nicht anders sein, die Arbeitnehmer, die könnten theoretisch die Hand heben und kriegen 5 neue Jobangebote.
Ist in unserer Branche sicherlich auch möglich, ja.
Benedikt, wie sieht bei euch dieser Prozess aus? Braucht man bei euch Zeugnisse? Ab wann?
Also da muss man ein bisschen differenzieren, weil wir natürlich verschiedene Qualifizierungsstufen oder Hierarchieebene ist das falsche Wort, aber auf verschiedenen Levels einstellen. Also heißt, wenn sich jemand um Ausbildungsplatz bewirbt, wollen wir schon ganz gerne Zeugnisse haben, um einfach zu gucken, bringt der die schulischen Leistungen mit. Also gerade jetzt bei unseren Ausbildungsberufen kommt es auf Naturwissenschaft und Mathe an. Und wenn er natürlich überall 5 steht, dann wissen wir schon, das wird wahrscheinlich nicht mal bis zur Zwischenprüfung reichen. So, wir haben aber auch das andere Ende, wir haben Führungskräfte. Da kommt es dann auch viel mehr an und dann müssen wir auch viel mehr im Laufe des Recruitingsprozesses über den Kandidaten erfahren, um eben herauszufinden, ob er eine gute Führungskraft ist oder nicht. Grundsätzlich ist es so, dass wir alle Kandidaten bei uns, wir haben eine Bewerbermanagement-Software, die im Hintergrund läuft, das merkt der Kandidat nicht. Wir haben die Anzeigen online auf der Webseite, das ist unser Dreh- und Angelpunkt und darüber kann man sich bewerben, kann das auch sehr niedrigschwellig tun. Also wenn ich gerade keinen Lebenslauf zur Hand habe, geht das auch so, das kommt trotzdem bei uns an. Und das ist im Prinzip eine Softwarelösung dahinter, die ja, wie bei Amazon funktioniert, wenn du bei Amazon dich über 10 Seiten durchklicken musst, um was zu bestellen, dann machst du das auch nicht, dann springst du auch ab und so. Ähnlich ist es bei uns eben auch, du hast mit 3-4 Mausklicks, ist alles erledigt und du kannst, keine Ahnung, aus sozialen Netzwerken deinen Lebenslauf auch importieren. Also wenn du bei Xing oder LinkedIn Profil hast, dann kannst du es mit einem Mausklick importieren oder du kannst, also da machen wir ein bisschen was über Softwarelösungen und dann liegt der Ball bei unserer Personalabteilung, beziehungsweise bei demjenigen, der den Mitarbeiter gerne einstellen möchte, und der muss dann halt möglichst schnell reagieren. Also wir haben verstanden, dass wir da nicht 3-4 Wochen drauf warten, mit warten dürfen, weil die Kandidaten dann schon wieder weg sind, sondern versuchen es. Klappt nicht immer, aber innerhalb von einer Woche gibt es auf jeden Fall eine Rückmeldung bei sehr spannenden Kandidaten und natürlich auch schneller. Ja, und dann gibt es Gespräche, / Probearbeiten, aber das wird direkt im ersten Telefonat wird schon geklärt. So, pass auf, so sieht dein weiterer Prozess hier aus.
Aber kriegt ihr viele Bewerbungen über die Website?
Ich sag mal, genug, um alle Stellen zu besetzen. Also wir sind mittlerweile bei einer 3-stelligen Zahl pro Jahr an Bewerbungen über alles. Ich sag mal, wir schreiben im Jahr, wie gesagt, 10 Stellen aus und kriegen jetzt mal im Moment ca. 120 Bewerbungen. Mhm. Also bisher haben wir die Stellen ganz gut besetzt bekommen. Das ist natürlich bei sehr gut ausgebildet. Also wenn du was Spezielles suchst, ist es schwieriger. Also es gibt so ein paar, auch im gewerblichen Bereich gibt es ein paar Tätigkeiten. Also so der erfahrene Kanalroboter-Operateur, der mit genau dieser Robotertechnik, die wir im Haus haben, super versiert umgeht, ist ein bisschen schwieriger zu bekommen. Einen, nicht despektierlich gemeint, aber einen klassischen Bauhelfer, der ist natürlich einfacher zu bekommen.
Aber das ist jetzt, weil du gerade Amazon angesprochen hast, das ist ja eigentlich das perfekte Beispiel. Ich glaube, jeder von uns kennt diesen Fall von, ich schaue ein Produkt bei Amazon an und sehe später Werbung von diesem Produkt.
Das ist so. Mit dem Pixel anhängen.
Genau, und ich weiß nicht, ob ihr das macht.
Nee.
Aber deswegen habe ich auch gefragt, ob ihr viele Bewerbungen über eure Website bekommt. Aber nehmen wir einfach mal an, lass uns schlecht rechnen, ihr bekommt 50% eurer Bewerbungen über eure Website. Also sind es um die 60 Bewerbungen. Ja. Und dann kann man davon ausgehen, dass nur weil ihr 60 Bewerbungen über die Website bekommt, dass nicht 60 Leute auf eurer Karriereseite waren. Sondern wesentlich mehr. Ja. Ja, und die kannst du entsprechend anpinnen, in Anführungsstrichen. Also wie so mit einem Adding-Marker auf einem schwarzen Punkt auf dem Arm. Und kannst dann beispielsweise einer Plattform wie Meta, also Facebook, Instagram, kannst du dann entsprechend sagen, hey, alle Leute, die einen schwarzen Adding-Punkt auf dem Arm haben, die bespielst du bitte nochmal mit Recruiting-Anzeigen von uns. Ja, weil die haben sich ja schon mal mit uns auseinandergesetzt. Ja. Das heißt, du brauchst auch nicht mehr viele Werbekosten, um jetzt die nochmal abzuholen.
Jan, wie bist du überhaupt zu dem Thema, also du hast vorhin gesagt, du hast eigentlich Videografie gemacht und das Garagentor gefilmt, wie es hoch und runter geht, auch mal einen Imagefilm gemacht. Wie bist du dann in das Thema Recruiting gerutscht?
Unfreiwillig. Also es war so, ich habe, wie gesagt, im Fotografie- und Videografie-Bereich habe ich alles gemacht. Also wir sind jetzt hier gerade bei euch im Headquarter in Hamm und ich war jetzt davor noch in Düsseldorf. Da habe ich meine Ausbildung gemacht und so hat bei mir die Fotografie-Karriere neben der Ausbildung angefangen. Ich habe damals die ganzen Nachtclubs durchfotografiert. Und dann habe ich meine Ausbildung abgebrochen, habe mich direkt selbstständig gemacht als Fotograf und Videograf und von der Hochzeit bis hin zu Flaschen vom Getränkemarkt hinten fotografiert. Es gibt sowas, nennt sich Hohlkehle, die Produktleute kennen das, damit man halt diese Produkte schön fotografieren kann. Wir haben einfach so Druckerpapier oben an die Decke, so wie hier, festgemacht mit Tesafilm und dann haben wir das nach ganz unten, so 4 Meter. Und dann kam es irgendwann dazu, dass ich eine Agentur gegründet habe. Das war, glaube ich, Mitte 2018. Und mit Geschäftspartnern habe ich dann 2 Jahre lang 10, 12 Mitarbeiter gehabt. Und da war tatsächlich dann der Fall, dass wir gesagt haben, wir machen Social Media Content Creation und damit die Kunden gewinnen können. So Autohäuser, Handwerksbetriebe, was auch immer. Und irgendwann haben die Kunden gesagt, wir brauchen nicht mehr Kunden. Wir brauchen Mitarbeiter. Und da draußen waren, wie gesagt, das war so Ende Herbst 2018, wo wir irgendwann gemerkt haben, okay, irgendwie sagt jeder, es gibt 384,3 Möglichkeiten, um Kunden zu gewinnen. Jeder hat die geilste Methode, aber es gibt irgendwie nur 4 Möglichkeiten, Mitarbeiter zu gewinnen. Das ist Print oder Point of Sale, ne? Das ist Stellenbörsen, das sind Leiharbeiter, Zeitarbeitsfirmen, Headhunter und das ist Hoffen. Hoffen, dass irgendwas passiert. Hoffnungsmarketing ist das Liebste von Unternehmen. Das ist so deren Strategie. Aber es gab nicht wirklich einen anderen Ansatz. Und dann habe ich mir halt so ein bisschen angeschaut, was ist so in Amerika los? Weil Amerika ist ja bekanntlich immer so 2 Jahre voraus. Und da hat es dann halt angefangen. Und dann habe ich tatsächlich mal so einen kompletten Recruiting-Funnel mir mal angeschaut, so einen Recruiting-Prozess, und habe halt wirklich Step-by-Step einfach nur abgepaust. So, ich habe so meine Software gehabt, mit der ich das bauen kann. Und so, okay, jetzt macht der Button das. Wie kriege ich das hin, dass der Button das macht? So, dann habe ich mir die YouTube-Tutorials angeschaut. Das war wirklich Learning by Doing. Und mein damaliger Geschäftspartner hatte noch eine zweite Firma und da haben wir das dann wirklich getestet. Und damals haben wir auch Lebenslauf abgefragt. Aber wir haben davor noch ein Opt-in per E-Mail gemacht. Das heißt, ich habe gesehen, wir haben ungefähr 40 Anmeldungen per E-Mail, aber nur 3 Bewerbungen. Irgendwo ist, wieso melden sich 40 Leute an, aber schicken danach die Bewerbung nicht ab, weil wir haben ja den Lebenslauf abgefragt. Ich so, okay, die haben, glaube ich, den Lebenslauf nicht drauf, auf dem Handy. Weil ich kann ja genau auswerten, wie viele Leute kommen über Desktop und wie viele kommen über Smartphone. Dann habe ich das mal umgestellt und dann auf einmal hat es funktioniert. Ich so, okay, spannend. Und dann haben wir angefangen, die Informationen, die wir aus dem Lebenslauf brauchen, im Fragebogen abzufragen. Und auch wenn die Leute die Qualifikation nicht haben, dann konnten sie sich halt maximal auf ein Praktikum oder einen Ausbildungsplatz bewerben. So habe ich halt die Leute auch elegant ausgeleitet, weil ich sage, tut mir leid, du hast halt einfach die Qualifizierung, die wir benötigen für den Job, hast du einfach nicht, deswegen können wir dir nur das anbieten. Und so hat es dann immer weiter angefangen, dann haben wir es als Agenturdienstleistung gemacht und ich hatte irgendwann keine Lust mehr auf Agenturdienstleistungen, aus dem einfachen Grund, ich mag es nicht, Wissen zu vermieten. Also es ist kein Benefit, aber der einzige Benefit ist, dass ich keine Inhouse-Mitarbeiter brauche, die das Ganze machen, aber das ist eigentlich meistens nur der Grundfall, dass Know-how dafür fehlt. So, es ist aber viel spannender für mich persönlich zu sagen, ich implementiere das Wissen und trainiere das Unternehmen dann darauf, dass sie darin besser werden und dann können wir daraus geile Arbeitgeber im Mittelstand aufbauen. Weil wir haben das Problem, dass wir in den nächsten Jahren einfach immer weniger Erwerbstätige in Deutschland haben. Ja, 2032 geht der letzte Babyboomer-Jahrgang in Rente. Das ist momentan ein Drittel der Arbeitnehmerschaft in Deutschland. Und das wird ein Problem.
Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, es quasi niedrigschwellig zu gestalten, damit der Arbeitnehmer kommt. Gleichzeitig, ich habe ein Interview mit dir gelesen, da fand ich die Kategorisierung ganz spannend, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in, sag ich mal, mehrwertbringende, umsatzbringende und welche, die eigentlich stören. Weil wenn ich nur Masse generiere, dann habe ich noch keine Klasse. Wie schafft ihr Klasse?
Die meisten Unternehmen gehen ja auf Stellenportale, weil das ist das, was man kennt. Wenn ich sie aber frage, warum sie jetzt beispielsweise, wenn sie sagen, wir gehen auf Indeed, wir gehen auf Stepstone, und wenn ich sie frage, warum geht ihr denn dahin? Was war denn das Kriterium dafür, dass ihr dahin gegangen seid und nicht zu Monster oder Job24 oder wie auch immer die ganzen Portale heißen? Dann können sie mir das nicht beantworten. Meistens sagen sie, ja, weil das halt so die bekanntesten sind. Okay, was heißt bekannt? Ja, das nutzen halt die meisten. Ja, wie viele nutzen es denn? Ja, wissen wir nicht. Okay, spannend. Aber man kann sich die Nutzerzahlen anschauen. Und eine Plattform wie Stepstone hat im Durchschnitt, das kann man auf Statista nachschauen, 2,5 Millionen Seitenbesucher pro Monat, also Unique Visitor. Wir haben aber 45,4 Millionen Erwerbstätige in Deutschland. 31,3% der Neueinstellungen werden über Jobportale realisiert. Aber 74,6% der Arbeitgeber nutzen Stellenportale. Also es ist eine riesen Diskrepanz. Und wenn man sich mal anschaut, von 45,4 Millionen Erwerbstätigen und 69 Millionen volljährigen BürgerInnen, haben wir ungefähr 50 bis 55 Millionen Menschen, die monatlich aktiv einen Facebook- oder Instagram-Account haben. Der Anteil von Unternehmen, die aber das verstehen, einfach nur an Zahlen. Also die Wahrscheinlichkeit ist jetzt viel größer, dass ich dort meine Leute finde, als auf einem Stellenportal. Weil im Stellenportal bin ich unter vielen. Auf einem sozialen Medium kann ich selber entscheiden, was ich den Leuten zeige und die Zielgruppe selber bestimmen. Weil nicht alle von diesen 50 Millionen sind für mich relevant. Aber die Plattform, die Nutzerzahlen steigen. Das heißt also, ich kann oben viel, viel mehr Leute reinschütten. Bitte nicht despektierlich, aber es war einfach nur Marketing, ne? Und dann, ich kann die Zielgruppe definieren, ich kann den Standort definieren, ich kann sogar die Interessen definieren, beispielsweise Ingenieure. So, dann kann ich halt sagen, hey, der sollte Interesse an Ingenieurswissenschaften haben oder Architektur und Bauingenieurswesen. So. Und dann kann ich die Leute auf mich aufmerksam machen und wenn die Leute sich dann dafür angesprochen fühlen, auch das kann ich auswerten. Dann klicken sie drauf, dann wollen sie sich vielleicht bewerben und dann fängt eben diese Differenzierung von Masse und Klasse an, nämlich die Leute werden so vorqualifiziert, dass natürlich die Unqualifizierten sich auch nicht auf die entsprechenden Stellen bewerben können. Das heißt, ich sehe das sofort in der Bewerbung und im nächsten Step kann ich natürlich auch meinen Bewerbungsprozess weiter qualifizieren. Eine Sache, die unsere Kunden immer als erstes irritiert ist, wo ich sage, wir brauchen unqualifizierte Bewerber. Wieso brauchen wir unqualifizierte Bewerber? Das ist ganz einfach, weil wir finden raus, wenn wir rausfinden, welche Anzeigen und welche Stellen Dinge und welche Werbebotschaft die Qualifizierten anspricht, müssen wir genauso rausfinden, welche Werbebotschaften die Unqualifizierten ansprechen, damit wir die eben nicht mehr kommunizieren. Und so kann ich dann entsprechend sicherstellen, dass auch die Qualität immer besser wird. Und vor allem auch, wir arbeiten ja dann mit Daten. Das ist das erste Mal, dass Unternehmen die Daten mit Daten arbeiten und die Daten ihnen danach auch gehören. Weil wenn ich irgendwie auf einem Portal schalte oder mit einer Agentur arbeite, die nutzen ihren eigenen Pixel, die sammeln eigene Daten so, das Unternehmen hat nichts davon. Das meine ich mit Wissen vermieten. Und je mehr Daten ich habe, desto weniger muss ich Daten einkaufen. Das heißt, auf Dauer wird auch mein Recruiting immer günstiger, weil der Algorithmus kennt meine Zielgruppe. Wir haben uns ja schon einiges erarbeitet. Und deswegen macht es dann auch Sinn, als Arbeitgeber eine Omnipräsenz aufzubauen, weil dann sammle ich ja noch mehr Daten. Ja? Und je mehr Daten ich habe, desto besser kennt der Algorithmus, egal von welcher Plattform, ob das LinkedIn, Xing, Facebook, Instagram, ist völlig egal, desto besser kennt er meine Zielgruppe. Und desto besser versteht dann auch ein Unternehmen, was funktioniert bei uns und was funktioniert bei uns nicht. Und dann hört auch Hoffnungsmarketing auf und dann fängt man an, datengetrieben zu arbeiten.
Hoffnungsmarketing mag ich. Ist für euch, ich hatte jetzt vor kurzem ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin von einem größeren Einzelhandelsunternehmen, die nutzen schon KI als Chat für den Recruiting-Prozess. Also da war ganz lustig, der Abteilungsleiter hat sich auch beworben, ist als nicht qualifiziert mit mehreren Jahren Erfahrung leider rausgeschmissen worden in dem Prozess. Insofern ist das Vertrauen jetzt noch relativ, aber auch das System wird natürlich lernen. Wo nutzt ihr da? Also du hast eben ganz viel von Daten gesprochen. Wo sind da die Übergänge quasi schon fließend zur KI?
Also es gibt viele Dienstleister, die auch natürlich jetzt raussprießen und KI ist momentan, also profitiert von diesem Boom. Also ChatGPT von OpenAI ist in aller Munde und die Software ist auch schon wirklich mächtig. Also wir haben jetzt vorgestern eine Produktion gehabt mit einem Kunden, der bei uns schon den Recruiting-Prozess hat und das auch super funktioniert. Der hat innerhalb von 6 Wochen 4 Leute eingestellt in unterschiedlichen Bereichen, unter anderem gewerblich als auch im Vertrieb. Und da haben wir jetzt einen Employer-Branding-Prozess gestartet und dann habe ich einfach nur am Ende des Tages habe ich gesagt, komm, wir schreiben jetzt mal in ChatGPT rein, gib mir mal 10 Content-Ideen für einen Abdichtungsbetrieb im Handwerk zu den und den Themen. Und das Lustige war, von 10 Ideen haben wir 8 davon 1:1 so abgedreht schon gehabt. Das heißt, der hat uns genau die Ideen rausgespielt, die wir schon eh recherchiert hatten und die ich mit meinem Team recherchiert hatte. Und das ist halt wiederum mächtig. Es kommt aber die Kehrseite. Ich bin immer noch der Meinung, die Mensch-zu-Mensch-Interaktion, und das ist ja eine Content-Recherche nicht, aber die Mensch-zu-Mensch-Interaktion, die sollte nicht an eine KI ausgelagert werden. Weil, wie du gerade schon gesagt hast, ne, wenn ein super qualifizierter Mitarbeiter durch sowas durchfällt, auf eine KI kann ich sehr schnell sauer sein. Klar, bei Menschen passieren auch Fehler, aber da kann ich zumindest immer noch mal intervenieren oder da sind immer noch 2, 3 Leute involviert in den Recruiting-Prozess. Wenn sich da eine Person irrt, ist das nicht so schlimm, weil es können andere wiederum auffangen. Und deswegen, ich glaube, dahingehend prozessunterstützend, ja, aber nicht für die Menschen, also KI wird, glaube ich, nicht die menschliche Interaktion dahingehend ersetzen, weil wenn man mal wirklich zurückgeht, urinstinktmäßig, Menschen haben das Grundbedürfnis, ist geliebt zu werden. So. Und das ist völlig egal, ob das jetzt in einer Partnerschaft ist oder von seinen Kollegen. Man möchte akzeptiert werden, man möchte anerkannt werden, man möchte wertgeschätzt werden. Und wenn man als Unternehmen damit wirbt, dass man sich über seine KI bewerben kann, sagt ihr mir gerade mit anderen Worten, wir wollen mit dir am Anfang nicht sprechen, sondern wir wollen einfach nur produktiv sein. Super. Das ist wie wenn ich mein Tinder-Profil mit einem Algorithmus schreiben würde und automatisieren würde. Das macht auch keinen Sinn. Das ist einfach nur faul.
Verhindert auch den Überraschungseffekt. Also ja. Menschlich habe ich ja diese Möglichkeit, Infos anders zu verknüpfen, weil ich irgendwie oder aus dem Gefühl heraus sage, okay, derjenige ist zwar nicht, der hat nicht die Qualifikation auf dem Papier, die eigentlich hier gerade jetzt gefordert ist, hat aber quasi in einer ganz anderen Bereich die Fähigkeit und die menschliche Fähigkeit, also sei es vielleicht in der Führungsebene, ne, die Führungskompetenz auf eine andere Art und Weise bewiesen oder, also wenn, bei uns ist das halt auch so, wir haben irgendwie in der Agentur, wir brauchen organisatorische Fähigkeiten und ich brauche Textfähigkeiten. Ja, manchmal ist das nicht beides vorhanden, aber wenn jemand in dem einen Bereich sehr, sehr stark ist und das sehe ich halt aus anderen Dingen, da muss der gar nicht unbedingt die Branchenerfahrung gehabt haben oder die thematische Erfahrung, aber ich sehe dann schon auf dem Papier, okay, das ist jemand, der hat Bock, sich da festzubeißen. Also, ne, das geht jetzt durch. Und das kann, glaube ich, keine KI. Oder sie muss noch viel lernen, sagen wir so. Ich glaube, sie lernt leider.
Gerade in dem Bezug, dass halt auch immer mehr Quereinsteiger akzeptiert werden, ist es wirklich schwierig, die KI darauf zu schulen, dass du auch bei der Eventualität und der Thematik würdest du den auch noch akzeptieren. Also ich übertreibe jetzt mal und lehne mich mal so weit aus dem Fenster, dass ich sage, wenn ich mich jetzt als Social Media Manager bei einem Unternehmen bewerben würde, wäre ich in jedem Fall eine Bereicherung. Aber ich würde durch jeden Bewerbungsprozess durchfallen, weil ich habe keine abgeschlossene Ausbildung, ich habe kein Studium, ich habe Erfahrung, ja. Aber wie soll die jemand bewerten, der noch nie ein Unternehmen geführt hat, der keine Ahnung hat, wie Online-Marketing funktioniert, der noch nie siebenstellig Budget geschalten hat im Recruiting-Bereich? Wie soll das jemand bewerten?
Andersrum, man darf auch nicht vergessen, KI hin oder her. Heute wird in den Personalabteilungen auch ganz viel Quatsch gemacht, der wissenschaftlich gar nicht etabliert ist. Also das, was du schilderst, Mareike, du beurteilst, und so machen wir das ja hier oder haben wir das auch gemacht. Wir glauben, als Chefs können wir das am besten beurteilen und sitzt jemand gegenüber, ob der passt oder ob der nicht passt. Wir unterliegen aber dabei auch Beobachterfehlern, weil wir natürlich letztendlich sind wir Amateure, was einstellen geht. Kein Geschäftsführer einer mittelständischen Kanalsanierungsfirma führt 10 Vorstellungsgespräche am Tag. Da ist ganz viel Bauchgefühl dabei. Das führt aber eben auch zu Fehlern bei der Beobachtung. Wenn einer an der gleichen Hochschule wie ich studiert hat, dann ist er mir automatisch sympathischer. Es gibt wissenschaftliche Studien, die sagen, wenn jemand ein breites Kreuz und eine tiefe Stimme hat, dann ist er automatisch für mich qualifizierter in meiner Beobachtung oder in meiner Wahrnehmung als jemand, der zierlich ist und eine Piepsstimme hat. Also das muss man sich auch bewusst machen. Ich kann KI jetzt in dem Bereich nicht beurteilen, aber es werden heute schon ganz viele Fehler gemacht, weil wir glauben, wir als Menschen können das besser oder wir als Unternehmer können was besser. Und das ist, also wenn man sich mal mit dem auseinandersetzt, da spricht man vom Scientist-Practitioner-Gap, also der Unterschied zwischen dem, was die Wissenschaft längst weiß, empirisch belegen kann. Und in den Unternehmen machen wir trotzdem irgendeinen anderen Quatsch und wundern uns dann, dass Fluktuation da ist. Also da muss man, glaube ich, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Wir müssen neben der KI vielleicht auch manchmal ein bisschen gucken, was ist an den Psychologie-Hochlehrstühlen gerade so los, weil die wissen schon eine ganze Menge auch, wie Menschen funktionieren und welche Fehler Beobachter dabei machen können.
Jetzt haben wir viel gerade gesprochen über den generellen Recruiting-Prozess. Wenn ich jetzt jemanden habe bei mir, du sagtest, du begleitest auch den Onboarding-Prozess. Benedikt, wie sieht das bei euch aus, wenn jemand neu anfängt? Was habt ihr strukturell geschaffen? Was ist sozusagen Standardprozess? Gibt's da Standards?
Ja, also als ich hierher gekommen bin, waren wir da richtig schlecht. Wie wahrscheinlich auch viele Unternehmen. Also mir war das dann irgendwann peinlich, da kommt eine neue Führungskraft und am ersten Arbeitstag ist irgendwie, ja, der Laptop ist irgendwie noch nicht fertig, hat die IT irgendwie noch nicht geschafft, die Visitenkarten, die sind bestellt, aber irgendwie, ja, die kommen irgendwann. Und dann, ja, hast du jemanden, der ein ordentliches fünfstelliges Jahresgehalt hat und der kann eigentlich nicht arbeiten. Und der wird eigentlich am ersten Tag schon irgendwie behandelt wie ein Praktikant, weil er nichts kann, nichts darf, nichts weiß. Und das ging mir, das war mir wirklich peinlich. Und wir haben das jetzt im Prinzip hier über wir nennen es Onboarding-Checkliste. Da sind zumindest die Sachen alle drauf, die uns wichtig sind. Das heißt, da sind diese ganzen organisatorischen Dinge drauf. Also das heißt, in dem Moment, wo jemand den Arbeitsvertrag unterschrieben hat, gehen wir diese Checkliste lang und dann gucken wir, okay, braucht der ein Firmenhandy, braucht der ein Firmenfahrzeug, bis runter hat der Tankkarte, Winterreifen, was weiß ich was. Und das Ziel ist, wenn der am ersten Tag hier ist, muss erstmal das schon mal alles erledigt sein. So, und dann gibt es danach natürlich noch, je nachdem, wie wir Leute fachlich einarbeiten müssen oder nicht, weil wir in einem technisch etwas speziellen Bereich unterwegs sind, haben wir dann irgendwann so Video-Tutorials intern gemacht. Also so ein Abfallprodukt aus der Corona-Pandemie, wo wir gedacht haben, ey, das, was jemand bei uns über Kanalsanierung wissen muss, zumindest wie das so in der Theorie funktioniert, welche Normen da gelten und was weiß ich was, das können wir denen auch in der Videolektion beibringen. Und da habe ich dann irgendwann mal so 5 Stunden Videomaterial ganz amateurhaft produziert, aber es ist da gemacht. So, und dann gibt es natürlich immer noch mit dem jeweiligen Vorgesetzten so regelmäßige Jufix-Termine für Gespräche. Also als Beispiel jetzt, ich habe bei jeder Führungskraft, die wir einstellen, selbst wenn es nicht mein direkter Mitarbeiter ist, weil vielleicht noch jemand dazwischen ist, nach 100 Tagen haben wir ein Gespräch, so Hälfte der Probezeit. Und wenn alles passt, ist gut, dann trinken wir entspannt einen Kaffee miteinander und gucken mal, wo die Reise hingehen kann. Aber wenn es irgendwo Dinge gibt, die stören, dann sprechen wir sie auch an. Und dann ist also nicht die Überraschung dann nach dem 7. Monat, jetzt passt er irgendwie, oh Wunder, oh Überraschung, doch nicht zu uns. Ne? Also das ist ja auch feedbackmäßig nicht fair. Also wir haben so ein paar Sachen, die alle so letztlich wir haben uns ein Dokument gebaut, diese Checkliste, da stehen alle wichtigen Sachen drauf und da sind eben organisatorische und aber auch klassische Führungstools drauf.
Diese 5 Stunden Material, wie lange geht da so ein Video im Schnitt?
Ungefähr 45 Minuten.
Boah.
Das ist interessant, weil wir jetzt gerade, wir befassen uns viel damit, wie wir Wissen an unter 25-Jährige vermittelt kriegen. Weil da merkt man, die Aufmerksamkeitsspanne ist wesentlich geringer, als es früher war. Das lange Lesen, also wir haben zum Einarbeiten, wir haben Listen, wir haben Vorlagen, wir haben auch Videos. Und man merkt, dieses ganze Paket, was da ist, das muss jetzt auch keiner am ersten Tag irgendwie durcharbeiten, aber eigentlich soll es leicht zugänglich sein, wenn die Frage kommt, dass ich mich da irgendwie durchhören kann. Unsere Videos sind irgendwie 3,5 Minuten. Aber das ist wohl schon zu viel, weil ich mich jetzt mit auch einem, der halt so sagte, ja, Gehirnstruktur verändert sich, da gibt es also Medizinforschungssachen, eigentlich maximal 50 Sekunden. Jetzt kann ich mir überlegen, wie viel 50 Sekunden brauche ich, damit das irgendwie ankommt. Aber es liegt tatsächlich an unserer Social-Media-Nutzung. Und man kann auch gucken, wenn jemand länger als eine Minute an der Ampel steht und wartet, dann wird der nach 50 Sekunden wird der nervös und fängt an, auf dem Handy zu laden. Wir sind das nicht mehr gewohnt, dass wir einfach nix und warten. Und da ist ja dann schon die Frage, wie kriege ich diesen Gap, also ich glaube, dass diese 45 Minuten für eine Führungskraft, die irgendwie Mitte 40 ist,
für den ist das realistisch.
Genau, für den ist das realistisch. Aber es ist schon die Frage, wenn sich das weiterhin so entwickelt, also ohne jetzt die nach unten, ich will nicht die Generation nach unten bashen, darum geht's nicht, sondern einfach, ich muss mich ja auch einstellen auf andere Wissensvermittlung.
Es ist aber so. Also ich habe meine Grundschullehrerin gefragt, die war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 12 Jahre lang Lehrerin. Da habe ich sie mal gefragt, fällt dir was auf im Vergleich zu deinen Grundschülern vor 12 Jahren, zu denen heute? Ich war noch nicht mal mit der Frage fertig, da hat sie gesagt, ja, Schüler werden dümmer. De facto ist es so, wisst ihr, wie viel Werbeimpulse jeder Mensch pro Tag hat?
Tausende.
Ja.
Circa 7000. So, die meisten davon nimmst du nicht mal bewusst wahr. Also, wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue, ist da so ein Baustoffhof-Schild. So, das ist, dann haben wir hier einen Zeitungsartikel an der Wand hängen. Ich nehme den nicht mal bewusst wahr. Ich gucke mal explizit dorthin. Und ich weiß, was damit gemeint ist. Es ist auch generell jetzt in meiner Generation, ich merke das teilweise auch, dass ich gewisse Sachen, also nichts tun ist super anstrengend. Also an der Ampel zu stehen und nichts zu tun, ist viel anstrengender, als jetzt dein Handy rauszuholen. So, das stell dich mal eine Stunde irgendwo hin und mach nichts. Du wirst fertig mit den Nerven. Aber eine Stunde irgendwo stehen und ein Konzert zuzuschauen, das finden die Leute geil. So, das heißt, du brauchst immer irgendwo eine Form von Impuls oder Input. Bei der Arbeit muss man jetzt ein bisschen, oder ich sehe es ein bisschen differenzierter, weil ich gehe mal davon aus, dass jemand, der bei mir anfangen würde, dass er auch aus irgendeiner Eigenmotivation heraus bei mir anfangen möchte. So, und dann kann ich erwarten, dass er sich auch die Sachen durcharbeitet. Aber, wie so oft, Führung ist keine Option. Also, Führung heißt dann im Endeffekt auch, pass auf, hier ist deine Onboarding-Software. So sieht deine erste Woche aus. Du hast das durchzuarbeiten. Du bekommst zu mir dahingehend die Freiheit, dass du dir über den Tag selber entscheiden kannst, wann du das machst. Aber am Ende des Tages musst du die Sachen durchgearbeitet haben und ich überprüfe das auch. Nicht, dass ich mich jetzt neben dich stelle und schaue, ob du das kannst, sondern in unserer Onboarding-Software sind Fragebögen hinterlegt. Das heißt, wenn du die Videos anschaust, kannst du die Fragebögen hinten raus beantworten. Das ist teilweise Lückentext, Multiple Choice, wie auch immer, kann ich gestalten, wie ich möchte als Arbeitgeber. Wenn er es nicht macht, Und er muss ja jedes Mal, wenn er diese Fragebögen beantwortet, muss er auf Senden drücken und landet es beim Vorgesetzten oder direkt bei mir. Und ich kann das korrigieren, einfach nur mit einem Klick auf die Mail, die mir dann zugeschickt wird. Und kann sagen, okay, passt oder passt nicht, er muss es nochmal machen. Das heißt, ich kann so systematisch mein Onboarding kontrollieren. Und ich kann so im Schnitt nach der Thematik, kann ich meine Einarbeitung richtig strukturieren und vor allem auch genau kontrollieren, was bekommt der Mitarbeiter beigebracht und was nicht. Also Vertriebler bekommen ja was anderes beigebracht wie Leute im Fulfillment. Und Cutter und also die Leute im Marketing bekommen andere Sachen beigebracht. Die brauchen ja aus dem Vertriebsbereich gewisse Sachen nicht. Also es gibt wirklich Schulungen oder teilweise auch Toolschulungen. Wie funktioniert unsere Buchhaltungssoftware? Wie schreiben wir Rechnungen? Wie funktioniert unser Projektmanagement-Tool? Wie habe ich das zu pflegen? Und das alles wiederum in wirklich so 3 bis maximal 8 Minuten. Also eine gute YouTube-Länge. Ja, also meine YouTube-Agentur hat zu mir immer gesagt, so schau, dass du zwischen ja maximal so 8 Minuten wäre ein guter Schnitt. Weil die Leute müssen das anschauen, natürlich brauchen sie die Informationen und dann kann man da wiederum arbeiten, okay, was interessiert sie? Wie kann ich die Retention Rate hochhalten? Das ist dann so dieses TikTok-Gehen, dass ich wirklich in kurzer Zeit schnelle Informationen draufbringe. Und das kannst du ganz einfach aufbauen, indem du halt dein Video entsprechend strukturierst. Wenn ich sage, also in diesem Video zeige ich dir jetzt, wie du deine Krankmeldung machst. Das ist halt ein bisschen monoton, ich habe es ja auch übertrieben, aber wenn ich sage so, pass auf, in diesem Video zeige ich dir jetzt, wie du in 3 einfachen Schritten deinen Urlaubsantrag ausfüllst. Das hast du zu tun, das ist das und ganz wichtig ist, der letzte Schritt, der ist unabdingbar und wenn du den nicht machst, kannst du keinen Urlaub machen. Deswegen schau das Video bitte bis zum Schluss an. Das ist ja sehr, sehr übertrieben, aber so kann ich die Leute halt auch wieder so ein bisschen abholen und das ist völlig egal, ob ich dann 22 bin, 32 oder wie auch immer. Also so kann man das systematisieren.
Und also ihr macht sowohl die Videos als auch, sag ich mal, stellt dem jeweiligen Unternehmen die Software zur Verfügung oder beziehungsweise habt dann eine Lösung, dass dieses Aufarbeiten der Infos und Abfragen der Infos am Ende funktioniert.
Also im Endeffekt, also wir machen nicht die Videos, weil ich kenne ja die Einarbeitungsprozesse des Unternehmens nicht, dem würde ich nicht gerecht werden. Aber was wir machen ist, wir bauen die komplette Struktur, wir arbeiten am Anfang so eine Matrix, das heißt, wie bilden wir die Arbeitsprozesse ab, was muss ein Mitarbeiter können? Und die simpelste Frage, um sich darauf schon mal vorzubereiten, ist, welche Fragen beantwortest du immer wieder, wenn du einen neuen Mitarbeiter einstellst? Weil die kannst du in den Prozess abbilden. Warum da Zeit reinstecken? So. Und dann ganz einfach, viele Arbeitnehmer meinen dann, bevor ich das anschaue, kann ich doch jetzt einfach mal kurz einen Benedikt anschreiben und sagen, du, wie funktioniert denn das? Es sind ja nur 2 Minuten. Ja, es sind nur 2 Minuten. Aber wenn er das, wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt?
96.
96. Wenn er das 84 Mal am Tag machen muss, dann kann er,
ne? Das ist gerade super spannend. Also wir sind gerade vielleicht methodisch noch ein bisschen Oldstyle. Wir haben hier gerade unser Wiki, also für die, die nicht Wiki kennen, Wikipedia war mal ein berühmtes Online-Lexikon. Also wir haben gerade unsere, wir nennen es mal DNA, also unseren Bauplan der Firma Dommel im Intranet abgebildet. Wir haben ein Social-Intranet, wo also auch Interaktion und so weiter gewünscht und möglich ist. Wir haben gerade genau das Thema Urlaubsantrag, Krankmeldung, woher kriege ich meine neuen Arbeitsschuhe? Also all die Dinge, die wir hier mehrmals täglich, monatlich gefragt wurden, haben wir da drin abgebildet, ist verschlagwortet und wenn jemand eingibt Arbeitskleidung, dann sieht er genau, wie komme ich an meine Arbeitskleidung, wer ist mein Ansprechpartner, wenn ich in den Schuhen, die Dommel mir stellt, nicht laufen kann, wie viel darf ich für ein paar ausgeben, wenn ich es erstattet bekommen möchte, etc. Also den ganzen Kram haben wir gerade in so einem Wiki abgebildet, genau aus dem gleichen Motiv, weil es ganz viel Ruhe schafft und die Leute dann wieder Energie haben, sich um Kunden zu kümmern. Ne? Also kann ich total nachvollziehen. Wahrscheinlich könnten wir es bei uns noch interaktiver gestalten, aber bei uns war auch die Erkenntnis, wir sind ja recht schnell gewachsen, du musst diese Sachen irgendwo abbilden, weil sonst das fragen, die Leute meinen das ja auch nicht böse, die wissen es ja nicht und die wollen es wissen. Aber das schafft so eine Unruhe, wenn du das 15 Mal die Woche beantworten musst, wie irgendwas geht und was mache ich jetzt, wenn ich den PIN von der Tankkarte falsch eingegeben habe. Das ist nicht wertschöpfend, weil das Unternehmen beschäftigt sich ja dann nur mit sich selbst. So, und deshalb haben wir es jetzt irgendwo abgebildet und ich beobachte jetzt nach ein paar Wochen schon, es wird ruhiger.
Und ihr habt das über eure Social-App wahrscheinlich gemacht. Und ihr macht das auch als App-Lösung auf dem Handy oder wie?
Wir haben eine Software. Also ich will auch gar nicht so sehr die Unternehmen dazu anhalten, dass sie sagen, wir müssen noch mehr über Apps abbilden, weil sollte da irgendwann mal was passieren, ist die App wieder, brauchst ein Update, dann hat jemand das Update nicht gemacht und sonst was. Wir haben eine ganz normale Browserlösung. Also es ist eine Software, mit der wir zusammenarbeiten, die wirklich mit die beste am Markt ist. Ich kann die Videos teilweise, ich muss nicht mal irgendwie eine noch neue Software, sondern ich kann die Videos in der Plattform aufnehmen. Ich kann auch genauso wie so ein interaktives Intranet-Dashboard, ich kann das so theoretisch sogar für Kunden aufbereiten. Und wir arbeiten zum Beispiel jetzt gerade an einer Lösung, wo wir eine Karriereberatung aufmachen, aber nicht wirklich so als Unternehmensberatung, wo dann Kunden irgendwie rein, raus, sondern das wird wirklich aufgebaut wie ein monatliches Fitnessstudio-Abo. Das wird auch in dem Preissegment sein, weil wir feststellen, dass jetzt immer mehr Arbeitnehmer auf uns zukommen und sich ihr Herz ausschütten bei uns in den Livestreams oder in den DMs oder sonst irgendwas, wo ich sage, okay, irgendwie müssen wir denen doch helfen, ja. Aber mit der Software, wie gesagt, wir bauen die komplette Matrix, wir zeigen, wie sie die Videos aufzeichnen müssen, wir zeigen, wie sie die Prozesse, und dann kriegen sie natürlich von uns eine Best Practice, wo wir sagen, okay, wenn wir einmal wissen, was ihr machen wollt, dann können wir euch zeigen, wie man das jetzt effektiv aufbaut.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war der erste Teil dieser Podcast-Folge zum Thema Recruiting 2.0, wie Unternehmen Top-Mitarbeiter einstellen und binden. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, wenn Sie auch beim zweiten Teil wieder mit dabei sind. Weitere Informationen zur Folge finden Sie wie immer auch in den Shownotes.